Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Zweimal Bühne, zweimal Kunst gibt es heute. Mit dem Motto »Alles, was Oper kann«, hat der 45-jährige Regisseur Tobias Kratzer ja die Intendanz der Hamburgischen Staatsoper angetreten. Und gleich zu Beginn macht er dort auch eine erste Kinderoper. Und das Theater Aachen nimmt ein unterbelichtetes Kapitel vom Ende des Zweiten Weltkriegs in Südtirol in den Blick, die sogenannte Rattenlinie, Fluchtroute für Nazi-Größen über den Brennerpass. Wenn Kunst sich mit Demokratieverfall beschäftigt, dann kann das Aktivismus sein, muss es aber nicht. Wir berichten über Videoarbeiten von Oliver Ressler in Basel und über die Ausstellung Global Fascisms im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Tobias Kratzer Festspiele in Hamburg, der neue Intendant der Staatsoper, ist mit einem Feuerwerk in die Saison gestartet. Nach einem Housewarming-Konzert am Freitag mit wirklich buntem Personal, auch Tiere waren zu sehen, sowie einem einhellig bejubelten Schumann-Oratorium am Samstag, das der Hausherr selbst inszeniert hat, stand gestern nun Kinderoper auf dem Programm. Denn nach dem Motto von Tobias Kratzer, der mit der Hamburgischen Staatsoper menschenfreundlich, empathisch und kommunikativ auf das Publikum zugehen will, ist Oper für Kinder alles andere als eine Nebensache oder pädagogisches Beiwerk. Zentral für ihn ist ja mit dem Programm auch Opernneulinge anzusprechen. Nur konsequent, dass Kratzer auch selbst Regie führt. Jan Florian Fuchs hat Die Gänsemagd gehört, eine zeitgenössische Vertonung der Geschichte der Gebrüder Grimm. Herr Fuchs, was war das nun ein Stück? War das nun ein Stück auch dezidiert für junges Publikum?
Ja, das ist erstmal so gedacht, aber ich bin jetzt nicht ganz junges Publikum. Also es ist ab 5 Jahren empfohlen, da bin ich leicht drüber. Auch mich hat das sehr angesprochen und ich glaube, es hat eigentlich alle angesprochen. Und wenn sowas gelingt, dass es eigentlich sowas wie eine Familienoper ist, das durch die Generation hindurchgeht, ist das schon mal gelungen. Ich nehme gleich vorweg, dass alle wortwörtlich angesprochen sind, weil wir nämlich in der Mitte der Bühne sitzen und wir sind alle Gänse. Ja, also auch ich als Fuchs bin in der ungewohnten Rolle einer Gans und wir alle haben an den Stellen, wo es nötig war, mitgeschnattert im Wortsinne.
Worum geht die Geschichte?
Die Geschichte ist ja relativ simpel. Eine Prinzessin und ihre Kammerjungfrau sind auf Reisen. Die Prinzessin soll einen Prinzen heiraten, aber die Kammerjungfrau ist böse und sie entreißt der Prinzessin die Kleider. Es gibt den Wechsel der Identitäten. Und dieses Geheimnis wird aufgelöst am Ende. Es geht gut aus, unter anderem deswegen, weil es ein sprechendes Pferd gibt, das mit diesem Wechsel und mit der Bösartigkeit der Kammerjungfrau nicht zufrieden ist. Das Pferd wird umgebracht, der Kopf wird aufgehangen über der Tür, aber der Kopf spricht weiter. Also ein bisschen gruselig ist das Ganze dann schon. Ja? Und das ist die wesentliche Geschichte. Kann man natürlich auch über Identität, über das Annehmen von verschiedenen Rollen reflektieren. Und das zieht sich durchaus durch diesen Nachmittag in diesem Fall auch durch.
Jetzt muss ich mal ein bisschen naiv fragen, wo denn der Nachwuchs für eine solche Produktion herkommt und wie das Ganze musikalisch war. Setzt man also auf Nachwuchskräfte oder eher auf hohe Qualität?
Die Idee von Tobias Kratzer ist, dass man wirklich gestandene Sängerinnen und Sänger und Musiker nimmt für so etwas und eben jetzt nicht nur den Nachwuchs, auch künstlerisch. Und das war an diesem Nachmittag auch so. Ich nenne da nur Ida Aldrian als Prinzessin oder auch Helen Kwon als ihre Widersacherin, die Kammerjungfrau. Es ist ein witziges, schönes Stück. Iris Ter Schiphorst hat ein kleines Ensemble zusammengestellt in der Klarinette oder auch der Bassklarinette. Da schnattert es auch gelegentlich. Es gibt ein Akkordeon. Es ist durchaus neue Musik. Das Stück ist 10 Jahre alt, aber geht ins Ohr in dieser guten Stunde. Wir hören mal eben hinein unter der Leitung von Claudia Czahn das Ganze.
Yeah.
Ja, und dazu stellen wir uns jetzt vor, ein märchenhaftes Setting. Ich sagte schon, wir sitzen in der Mitte der Bühne. Das ist die Opera Stabile, ein kleinerer Spielort neben der großen hamburgischen Staatsoper, dem Großen Haus. Und um uns herum wird gespielt. Und zwar wirklich von der einen Seite bis zur anderen, wie in einem Rundlauf, hat Rainer Sellmeier geniale, hypernaturalistische Bühnenbilder, eine große Küche und verschiedene andere Räume dort gebaut. Und das ist einfach auch kulinarisch und einfach überwältigend zu sehen, wie da gespielt wird. Das ist eine ganz tolle, kluge Personenführung von Tobias Kratzer und ist auf den Punkt garniert, dieses Stück, szenisch und musikalisch. Also wenn das so weitergeht, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr happy. Es gibt ein Stockhausen-Projekt für Kinder in der Zukunft, das noch geplant ist. Also da merkt man schon, es geht nicht darum, mit einfachen, billigen Mitteln ein junges Publikum ins Haus zu holen, sondern durchaus mit Anspruch, und der ist hier eingelöst worden.
Jörn-Florian Fuchs, vielen Dank. Er sah für uns die Gänsemarkt an der Hamburgischen Staatsoper, die übrigens als erstes öffentliches Opernhaus in Deutschland am dortigen Gänsemarkt gebaut wurde. Die junge Autorin Miriam Untertiner schreibt Stücke und gilt als eine der vielversprechenden Stimmen im deutschsprachigen Theater. Sie ist immer wieder mit Stipendien oder Förderpreisen bedacht worden. Ein sehr angesehener ist der Kleist-Förderpreis für neue Dramatik, mit dem Untertiner Anfang des Jahres ausgezeichnet wurde. Für ihr Stück Blutbrot, das gleichzeitig die Abschlussarbeit im Fach Sprachkunst an der Uni Wien darstellt. Der Kleist-Förderpreis wird vergeben vom Kleist-Forum Frankfurt an der Oder und der Stadt Frankfurt, ist mit 10.000 Euro dotiert und mit einer Uraufführungszusage, die in diesem Fall das Theater Aachen übernommen hat. Die Autorin Miriam Untertiner ist übrigens in einem kleinen Bergdorf in Südtirol aufgewachsen und genau hier spielt auch ihr Stück, das eine wenig bekannte Nachkriegsgeschichte aufgreift. Isabel Stier war für uns bei der Premiere in Aachen.
Vier Schauspieler kommen in bunten Trachten und zu Blasmusik auf die Bühne, bewegen sich angeheitert und eine Spur zu fröhlich umher, bis die Musik jäh unterbricht. Sofort wird klar, irgendetwas stimmt hier nicht. Und auch das in der Bühnenmitte errichtete Miniaturmodell eines alpinen Dorfes mit Kirche, Bäumen, gepflegten Hausfassaden, umgeben von den schneebedeckten Kuppen des Brennerpasses, sieht nur auf den ersten Blick idyllisch aus. Die lila gefärbte Wiese wirkt gespenstisch, die Bäume weiß und leblos. In Blutbrot greift Dramatikerin Miriam Untertiner eine wenig beleuchtete Episode der Nachkriegsgeschichte auf. Die Fluchtrouten über den Brennerpass, genutzt von NS-Tätern wie Adolf Eichmann oder Josef Mengele, die so dem Zugriff der Justiz entkamen. Oftmals wurden die Nationalsozialisten auf ihrer Flucht von der lokalen Bevölkerung unterstützt. Untertiner begegnet diesem verdrängten Kapitel der Geschichte nicht mit Anklage, sondern mit einer dichten Metaphorik. Brot wird zum Symbol für die Schuld. Schließlich ist das Getreide, aus dem es hergestellt wird, auf schuldbehaftetem Boden gewachsen. Das Schweigen der Bevölkerung manifestiert sich in einem exzessiven Akt des Brotessens.
Was? Machst du da?
Abbeißen.
Ja, abbeißen.
Wie kannst du davon abbeißen?
Mein Mund klopft, wer rein und du abbeißen.
Du kannst nicht davon abbeißen!
Wir wissen doch nicht, was das
ist. Probier. Auf gar keinen Fall.
Untertiner rückt das Dorf als kollektive Stimme ins Zentrum des Stücks. Vier Ensemblemitglieder agieren dabei als chorische Einheit. Versuchen Einzelne über die Vergangenheit zu sprechen, werden sie vom Kollektiv übertönt oder der Mund wird mit Brot gestopft. Das Ensemble reißt den ganzen Abend über Stücke aus einem großen Leib, kaut immer wilder und energischer darauf herum, bis es sich zusehends daran verschluckt.
Wir wollen diese Gäste nicht mehr, die längst keine Gäste mehr sind. Deshalb langen wir zu, stopfen und stopfen in uns hinein, bis unsere Münder nur noch Brot, bis wir mit diesen Gästen nicht mehr sprechen müssen. Denn im Münder sollte vor allem rein und nichts rauskommen.
Es ist naheliegend, dass sich die 1994 in einem Südtiroler Bergdorf geborene Dramatikerin Miriam Untertiner mit der Schuldfrage nationalsozialistischer Verbrechen auseinandersetzt. Denn es gibt einen familiären Bezug. Dieser wird auf der Bühne von der einzigen Einzelfigur, der unablässig brotessenden Autorin, offengelegt. Sie scheut sich nicht preiszugeben, dass auch ihr eigener Großvater dem ein oder anderen flüchtenden Täter über den Pass geholfen habe. Regisseur Jakob Weiß inszeniert den Text mit Gespür für den großen Kontrast zwischen Idylle und Schuldfrage. Abwechselnd filmen die Ensemblemitglieder das Dorfmodell mit einer Handkamera. Auf großen Leinwänden an der Bühnenrückseite erscheinen sattgrüne Wiesen und rotgedeckte Häuser. Projektionen, die mit den kühlen Farben des Modells brechen. Der Stücktext arbeitet auch auf sprachlicher Ebene mit Ambivalenzen und Verschiebungen. Wortspiele und verfremdete Anspielungen, etwa Habemus Panem oder das Beste aller Brote, durchziehen den Text und verleihen vertrauten Sprachmustern einen neuen Bedeutungsraum. In der letzten Szene jedoch legt die Autorinnenfigur ihren ironischen Unterton ab und wendet sich mit einem Denkanstoß ans Publikum.
Verzeihen ist die beste Art der Rache. Sie trifft genau in den Schmerzpunkt, in die Wunde hinein mit frisch gesalzenen Fingern. Die prinzipielle Gleichheit aller Menschen besteht darin, dass jeder und jede den Mut zum Sehen aufbringt.
Regisseur Jakob Weiß hat einen Weg gefunden, Miriam Untertiners dichte, poetische und doch so konkret bildhafte Sprache in eindringliche Bühnenbilder zu übersetzen. In Aachen entsteht so ein intensiver Theaterabend, der deutlich macht, welche Spuren verdrängte Schuld im gesellschaftlichen Zusammenleben hinterlässt und welches Potenzial im Sprechen darüber liegt.
Blutbrot am Theater Aachen. Das Gewinnerstück des Kleist-Förderpreises für neue Dramatik hat Isabel Stier für uns gesehen. Wenn Aktivismus ins Museum einzieht, wird dann Kunst raus? Diese Frage stellt sich dem österreichischen Künstler Oliver Dressler nicht. Er will Kunst und Aktivismus nicht trennen. Und das Museum Tingeli in Basel, bekannt für die verrückten Skulpturen und klackernden Maschinen seines Namensgebers Jean Tingeli, hält das für eine passende Nachbarschaft. In 4 Videoarbeiten zeigt Dressler Szenen über die Entstehung der Demokratie. Es geht um Protest und Widerstand und im Grunde auch um die Frage, wer, wenn nicht wir? Paula Kersten berichtet.
Auf der raumfüllenden Videoleinwand verbrennt im Zeitraffer eine französische Flagge vor leicht bewölktem Himmel. Auch die deutsche, italienische oder US-amerikanische Flagge brennt.
I think the system of representative democracy here in the US is critically ill.
Die repräsentative Demokratie in den USA sei krank, so eine Person aus dem Off. Sie antwortet auf die Frage, die der Künstler Oliver Dressler ihr und anderen Menschen in aller Welt gestellt hat: Was ist Demokratie? Die Frage ist gleichzeitig Titel der Videoinstallation.
Wenn man Migrant ist in Europa und in Deutschland, dann kennt man auch keine Demokratie.
Diese Videoinstallation steht im Zentrum der 4-teiligen Ausstellung. Sie ist vor 17 Jahren entstanden und damit die älteste von Dresslers Arbeiten hier, aber weiter brandaktuell. Die Frage, wie wir Demokratie leben und schützen wollen, stelle sich heute mit neuer Dringlichkeit, so der Künstler Oliver Dressler.
Heute besteht auch die Gefahr, dass die liberale Demokratie, in der wir praktisch leben, vor einer Ablösung steht, allerdings nicht vor einer demokratischeren Form von gesellschaftlichen Organisierung, sondern im Moment ist wirklich sehr stark eine Faschisierung der Gesellschaft, eine Zunahme von Autoritarismus erkennbar. Und ich glaube, dass man sehr viel Kraft, sehr viel Mobilisierung darauf richten muss, das noch abzukehren.
Oliver Dressler, der in Wien lebt und arbeitet, setzt sich in seiner künstlerischen Arbeit immer wieder mit Fragen des demokratischen Zusammenlebens, aber auch mit Umweltschutz und der Klimakrise auseinander. Dabei steht oft politischer Aktivismus im Mittelpunkt, auch aus persönlicher Überzeugung.
Meiner Meinung nach ist das freundliche Appellieren an Machthaberinnen, Gesetze in die richtige Richtung zu ändern. Diese Zeit ist vorbei. Auch die Zeit von freundlichen Gehdemonstrationen oder Stehkundgebungen, die ist vorbei. Ich glaube, dass gesellschaftliche Realitäten viel stärker über Blockaden und über militanten Widerstand verschoben werden können.
Seine Verbindung zu Aktivistinnen und Aktivisten hat Oliver Dressler seltene Einblicke ermöglicht, sozusagen in den Maschinenraum des zivilen Widerstands. Für die Videoarbeit nicht untergehen, ausschwärmen etwa, die ebenfalls Teil der Ausstellung in Basel ist, konnte er eine Gruppe Klimaaktivisten in Madrid bei der Vorbereitung einer größeren Protestaktion begleiten. Er selbst sehe sich allerdings nicht als Aktivist, sagt Dressler. Und doch passe er gerade wegen seiner gesellschaftskritischen Arbeit gut ins Museum Tanguy, so die Kuratorin der Ausstellung Tabea Panizzi.
Oliver Ressler möchte wirklich die Besucherinnen dazu anregen, über gesellschaftliche Probleme nachzudenken. Und auch Tanguy hat mit seinen Werken ja durchaus gesellschaftliche Probleme angesprochen. Seine Werke stehen auch als Kritik gegen übermäßigen Konsum oder gegen autoritäre Tendenzen. Und so fügt sich dieser Dialog sehr schön zusammen.
Oliver Ressler kennt die Ohnmacht angesichts der erdrückenden Weltlage, des nicht abreißenden Stroms schlechter Nachrichten. Mit seinen Arbeiten will er auch zeigen, dass Veränderung möglich ist.
Paula Kersten über Szenen über die Entstehung der Demokratie, Videoarbeiten von Oliver Ressler in Basel. Heute hat Jan Böhmermann ein Konzert des Rappers Chefcat abgesagt, der am 7. Oktober in seiner Ausstellung Die Möglichkeit der Unvernunft auftreten sollte. Es geht um den Vorwurf des Antisemitismus, weil Chefcat auf Fotos mit einem T-Shirt posiert, das die Umrisse eines möglichen Staats Palästina ohne Israel zeigt. Vor allem ging es aber um das Datum. Am 7. Oktober vor 2 Jahren war der Terrorangriff der Hamas auf ein Musikfestival im Süden Israels. Neben der Böhmermann-Ausstellung ist im Haus der Kulturen der Welt eine zweite zu sehen, deutlich weniger beachtet, aber nicht weniger aktuell. Und um die soll es jetzt hier gehen. Global Fascisms will untersuchen, warum der Faschismus gegenwärtig weltweit stärker wird und das mit künstlerischen Mitteln. Carsten Probst hat die Ausstellung für uns gesehen. Herr Probst, wie kann man sich das denn optisch vorstellen? Welche Rolle spielt die Kunst angesichts globaler Faschismen?
Ja, Frau Fischer, aus Sicht der KuratorInnen spielt die Kunst die Rolle, die vielen Phänomene des Alltagsfaschismus sichtbar zu machen, weil die eben oft unterhalb der medialen Aufmerksamkeitsschwelle liegen. Man möchte hier also nicht Gewalt zeigen, wie sie in den Medien täglich zu sehen ist, sondern, ich zitiere mal aus diesem kuratorischen Konzept, Strategien von AktivistInnen und ganz gewöhnlichen Menschen, die ihr Leben riskieren, um die alltäglichen Ausprägungen des Faschismus zu bekämpfen. Zitat Ende. Die Kunst ist sozusagen also, man kann sagen, Teil des Widerstands.
Im Beitrag, den wir gerade gehört haben, hat ja der Künstler Oliver Ressler von einer Faschistisierung der Gesellschaft gesprochen, die wir heute erlebten. Um welche Phänomene geht es in dieser Ausstellung?
Ja, es ist ganz interessant, weil es auch eine sehr breit gefächerte Auflistung oder Aufzählung von Phänomenen hier ist. Eine Thematik betrifft zum Beispiel den Leistungssport. Hier ist der bekannte US-amerikanische Künstler Matthew Barney vertreten mit 2 Arbeiten, in denen er den Körperkult, diese Vorstellung von gesunder, männlicher Potenz im Sport aufgreift. Man sieht so eine merkwürdig abstrakte Skulptur aus einer verknoteten weißen Polyethylenröhre, über der so ein Athletentrikot hängt. Da ist der Körper nur noch Gerät statt Fleisch sozusagen, also nur noch Instrument und ausgesprochen verstörend. Gleich nebenan können so kleine Ölmalereien des belgischen Malers Michel Borremans wirken, die zeigen nackte Kinder, die mit menschlichen Überresten zu spielen scheinen. Was ist Zivilisation, scheinen diese Bilder zu fragen. Ist das eine Schule der Gewalt oder ist es eine Schule, die von der Gewalt wegführt? Also man kommt so ein wenig ins Schlingern, dass man merkt, diese Antwort ist durchaus ambivalent auf diese Frage. Oder der nigerianische Künstler Andrew Eziebo dokumentiert in seinen Fotografien die Ausbreitung von evangelikalen Großkirchen in seiner Heimatstadt Lagos. Also man sieht da riesige durchchoreografierte Aufmärsche, die wohl nicht aus Zufall an Reichsparteitage erinnern. Und das hat natürlich auch mit politischen Einflussnahmen dieser Kirchen zu tun. Und so geht es immer weiter in dieser Ausstellung. Es geht um Überwachungskameras, um KI, um BDSM-Erotik, um Bettenburgen in Ferienparadiesen. Manchmal sogar auch explizit um Politik, etwa um die türkische Militärherrschaft in den 70er Jahren. Aber letztlich ist es doch ein sehr, sehr, sagen wir mal, bunter Themenmix.
Und sehr breit gefasst. Also bei dieser Beschreibung fragt man sich ja, was ist der Begriff von Faschismus? Wie definieren die Kuratorinnen den?
Ja, das habe ich mich in der Tat auch gefragt, Frau Fischer. Es geht, wenn man den Ausführungen der KuratorInnen folgt, jedenfalls nicht um so historische Herleitungen des Begriffs. Sie verweisen eher darauf, dass es eben doch schon so viele Versuche einer Definition gegeben habe, dass die Antworten eigentlich auch immer sehr unterschiedlich waren. Stattdessen möchte man hier fragen, was tut Faschismus? Wozu führt er? Und man kann vielleicht sagen, der gemeinsame Nenner zwischen all diesen Phänomenen, die hier thematisiert werden, ist die Repression, die Gleichschaltung, das systematische Herabsetzen von allem, was irgendwie als anders gelesen wird und eben der Umstand, dass es nicht immer in offensichtlicher Gewalt ausartet, sondern dass es alltäglich ist und uns jeden betrifft.
Und vielleicht ist da ja auch so ein gewisses Faszinosum, das der Faschismus als Bewegung hat. Gelingt denn der Nachweis einer globalen faschistischen Bedrohung?
Also ich musste, als ich durch die Ausstellung ging, spontan an Adorno denken, an die Minima Moralia aus den 50er Jahren, wie er da zum Beispiel ja auch schon etwa moderne Autos als Instrumente des Alltagsfaschismus beschrieben hat, weil man eben deren Türen nur noch mit Gewalt zuschlagen kann. Und der Unterschied zu Adorno hier aber ist, dass zum Beispiel Kolonialismus oder auch staatliche Repression in sozialistischen Systemen gleich auf etwa mit so diesen ganz klassischen faschistischen Systemen wie in Italien oder Deutschland im 20. Jahrhundert verhandelt werden. Der Nationalsozialismus hier wird zum Beispiel als hochfaschistischer Faschismus bezeichnet. Also der Begriff Faschismus erscheint zeitweilig wie so eine Art moderner zivilisatorischer Grundzustand in verschiedenen Aggregatzuständen. Und das schießt manchmal, finde ich, schon übers Ziel hinaus. Denn wenn man ihm sozusagen gar nicht entkommen kann, dann macht ihn das am Ende wieder sehr unspezifisch und fast beliebig.
Mhm. Ganz kurz zum Schluss, Carsten Probst. Ist das noch Kunst oder auch wieder nur Aktivismus?
Nein, es sind natürlich Aktivisten mit aufgerufen hier. Und es gibt aber auch wirklich sehr bekannte künstlerische Werke. Das ist ja gerade sozusagen die DNA dieser Ausstellung, dass sie zeigen will, dass in der Kunst auch eine Art ja, aktivistischer Widerstand immer schon angelegt ist gegen solche Formen des alltäglichen Faschismus.
Herzlichen Dank, Carsten Probst. Er sprach über Global Fascisms, die Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Ingrid Noll gilt als erfolgreichste deutsche Krimi-Autorin. Heute wird sie 90 Jahre alt. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Auf den Romanen, da fehlen die Gattungsbezeichnungen wie Krimi oder Thriller in der Regel. Es seien eher Seelengeschichten des Bürgertums, das sagte Daniel Kehlmal, ihr verstorbener Verleger des Diogenes Verlags. Ihre Krimis heißen etwa Der Hahn ist tot, Der kleine Mord zwischendurch, Rabenbrüder oder auch Gruß aus der Küche. Altern, Ehebruch, Unglück, alles kommt in Ingrid Nolls Krimis vor.
Es wird ja kein Krimi, wenn ich jetzt ein Buch schreibe über einen Menschen, der es immer gut gehabt hat, eine Frau, die glücklich verheiratet ist, einen wunderbaren Beruf hat und entzückende Kinder und so weiter und so weiter. Also meine Leute müssen einen kleinen Knacks haben, einen kleinen Sprung in der Schüssel, aber jetzt nicht so, dass sie Psychopathen sind und eigentlich in die Anstalt gehören. Man muss es nachempfinden können, man muss sich eindenken können und verstehen, dass sie es vielleicht nicht leicht gehabt haben, dass sie frustriert sind, dass vieles nicht geklappt hat und dass sie jetzt unbedingt ans Ziel kommen möchten.
Vor 90 Jahren wurde Ingrid Noll in China geboren. In der Schule war sie schlechter, als sie 1949 nach Deutschland kam. Nur im Aufsatz hatte sie immer eine Eins. Wie sagte noch Katja Riemann als Apothekerin in der Verfilmung des gleichnamigen Romans? Ich liebe Menschen, denen es schlecht geht. Darum bin ich Apothekerin geworden.
Ich hasse, wie viele andere Kollegen aus dem Krimi-Bereich, hasse ich Streit und Krach in der Familie und kehre lieber mal ein Problem unter den Teppich und tobe mich dann eben schriftlich aus.
Ingrid Noll, 90 Jahre alt, Krimi-Autorin. Nicht von Kürzungen ist zu berichten, auch nicht Tarifsteigerungsausgleich, sondern Zuwachs an Mitteln. Das kommt nicht oft vor. Die Sammlung des Dokumentationszentrums für Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt bekommt mehr Geld. Das Land Brandenburg erhöht ab 2026 seine jährliche Förderung auf 230.000 Euro. Das gab Kulturministerin Manja Schüler heute in Potsdam bekannt. Die Sammlung umfasst 170.000 Objekte. Dazu zählen Hausrat, Geschirr, Kleider, Möbel, Schallplatten, Bücher, Urkunden, Fotografien. Das Museum betrachtet Utopie und Alltag sowie die Wechselwirkung von Alltagskultur, Kunst und Herrschaftsstrukturen. Zugleich wurde eine neue Leiterin vorgestellt. Zum 1. Oktober übernimmt die Soziologin Christine Gerbig die Führung des Hauses. Sie plant auch eine neue Dauerausstellung für das Jahr 2029. Frei und gleich heißt es. Ein Kinderbuch über die Menschenrechte, das gibt es schon. Ein neues Pixi-Bilderbuch soll Familien und Kindern nun Demokratie und Mitbestimmung nahebringen. Die Pommes-Petition heißt es und wird zum Fest der Deutschen Einheit in Saarbrücken kostenlos verteilt, wie der saarländische Landtag heute mitteilte. Geschwister Sophie und Henry streiten sich mit Mutti übers Mittagessen, wollen mitbestimmen und wenden sich mit ihrer Forderung gleich ans Parlament. Vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Darum geht's in der Pommes-Petition. Wie geht Demokratie? Welcher Ausschuss ist zuständig? Am Bürgerfest zum Tag der Einheit wissen wir mehr.
Und auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Information am Abend. Und darin hören Sie Aktuelles zum Besuch von Benjamin Netanyahu im Weißen Haus oder zu den Stichwahlen in NRW und was sich daraus ablesen ließe. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Guten Abend.